Ein herzliches Willkommen dir hier nun zur Episode Nummer 7 dieser Spezialausgabe von 7 Folgen zu den Rauhnächten, dies hier in meinem Yin-Magazin. Und die Episode Nummer 7 passt jetzt besonders gut ins Yin-Magazin, denn nach 6 Folgen, wo wir uns mit den Rauhnächten beschäftigt haben, von was ist ihr Ursprung, was ist ihre Bedeutung, was ist Volkskunde, Ritual, Brauchtum, Traditionen, wie kannst du dich für Rauhnächte vorbereiten, was bedeuten Rauhnächte im Detail, welche Botschaften tragen sie und wie kann man sie auch für persönliche Entwicklung nutzen. Das war das, was wir jetzt in den letzten 6 Folgen gehört haben. Wenn du neu hier bist, ich sage dir, es lohnt sich reinzuhören. Wenn du nicht neu bist, dann hast du es vielleicht sehr genossen. Jetzt in dieser 7. Folge mag ich einfach auch das Thema Frau dazu nehmen, denn du kennst mich als vermutlich, vielleicht, oder jetzt sage ich es dir einfach, meine Passion gilt dem weiblichen Weg. Das ist das, wofür ich das ganze Jahr arbeite. Das ist das, wofür wirklich mein Herz brennt, wo es mir aus der Zukunft zuruft, einfach für Frauen diesen Weg aufzuzeigen. Und Rauhnächte hatte ich ja immer schon in meinem Leben. Das kam über meine Kindheit, über meine Oma zu mir. Die hat mir das gezeigt mit, ich sag mal, Räuchern. Sie hat mir es gezeigt mit Notizen in ein Heftchen zu machen und das dann auch entsprechend zu übersetzen im kommenden Jahr in den jeweiligen Neumond-Momenten und im jeweiligen Monat. Aber je länger ich mich dann später damit beschäftigt habe, auch mit Historie und eben ganze Volkskunde zum Thema Rauhnächte, und ich halte ja schon seit 20 Jahren hier diese Vorträge dazu, umso mehr offenbarte sich mir hier eine fast magische Übereinstimmung, was einfach jetzt meine Passion betrifft. Denn Rauhnächte haben schon etwas sehr Tiefes, Weibliches als Geschenk in sich. Und für mich ist es quasi logisch, ne, dass beides in mein Leben gekommen ist. Und alles, was in mein Leben dann gekommen ist, von Büchern, von Angeboten, von Projekten, all das, was du von mir kennst, hatte seinen Ursprung in der Rauhnachtszeit. Und damit sind wir schon bei einer Wesenheit, wofür die Rauhnachtszeit einfach auch steht. Sie ist ja nicht umsonst eingebettet in die Winterzeit und beginnt zur Wintersonnenwende. Ja, mit den 3 Vorbereitungstagen oder je nachdem, wie man halt jetzt den Beginn zelebriert. Darüber habe ich ja schon auch ausreichend gesprochen. Wenn du es nicht gehört hast, das findest du in der Episode Nummer 4. Ja, also Wintersonnenwende ist das höchste Yin des Jahres. Das heißt, die Energie im Jahreslauf ist das höchste Yin, das höchste Weibliche, was die Natur uns da an dieser Energie her einfach mitgibt. Ja, das, was wir einfach da von der Natur her bekommen. Und Natur und Menschen waren ja früher sehr, sehr im Einklang. Und deshalb verwundert es auch nicht, wenn wir dann sehen, ja, Rauhnächte, man verbindet es mit den Perchten. Aber wenn man den Perchten ein bisschen auf die Spur geht, dann landet man ja bei der alten Muttergöttin Percht. Und sie ist es ja, die sich während dieser Tage auf den Weg macht, um mit der wilden Jagd, eben diesen wilden, rauen Gesellen, dann durch die Rauhnächte zu ziehen. Ja, und man formuliert auch, am tiefsten Punkt der Energie des Jahres beginnt eben diese spezielle Zeit. Ja, und auch dieser tiefe Punkt, Tiefe, ist ja auch eine Qualität und ein Wort des Yins. Und wenn du bei mir vielleicht in der Yin-Akademie schon über den Schöpferzyklus des Yins gehört hast, dann hörst du auch über das Tor des Lebens ins Neue hinein als eine Schwelle des Yins. Und genau das zeichnen die Rauhnächte ja auch. Ja. Es ist immer auch eine Schwelle hinein in das Neue, was diese Zwischenzeit der Rauhnächte einfach anbietet. Innehalten ist auch eine Qualität des Yins, ja, eine der großen Qualitäten. Und innehalten ist das, was die Natur quasi macht, wozu uns die Natur auch einlädt, als dass wir Menschen diesem Innehalten in der Zeit zwischen den Jahren folgen sollen. Die Geschichte der Muttergöttin Percht mit ihrem Herumziehen ist ja etwas sehr, sehr Positives. Ja, die Percht wurde ja quasi von den Menschen auch eingeladen, angerufen zu kommen. Es hieß ja auch überall da, wo die Percht ihren Fuß hinsetzt, wird etwas Gutes passieren. Deshalb haben die Menschen ja auch die verschiedensten Rituale, um sie auf ihre Felder, an ihre Häuser einzuladen. Je nachdem liest man von einem Gedeck oder man liest von einem Schälchen Milch, um die Percht sozusagen ins Haus zu holen und damit auch das Wohlwollen ihrer Kräfte für das kommende Jahr. Ja, also die Percht war wohlwollend und mit diesem Herumziehen hat sie nicht nur den Segen gebracht. Wie bringt sie den Segen? Indem sie alles mitnimmt, was in der Vergangenheit bleiben soll, was nicht mehr aktuell war, was im neuen Jahr nichts mehr zu suchen hatte. Und das machen wir ja alle auf einer Ebene während der Rauhnachtszeit eben auch. Dann ist die Rauhnachtszeit eine Zeit des Rückzugs, eine Zeit des Nach-Innen-Gehens, eine Zeit des Stillhaltens. Auch das formulieren uns ja quasi die alten Rituale, dass hier nicht gearbeitet werden durfte. Die Stille, das Innehalten, die Ruhe sind alles Qualitäten des Yins. Wenn man jetzt in der, ich sag mal, in der matriarchalen Historie nachgeht und auch bei den Matriarchatsforschern nachgeht, dann wird diese Zeit des rund um die Wintersonnenwende wird als Menstruationszeit der Erde genannt. Und umgekehrt, wenn du dich mit den Zyklen des Lebens beschäftigst, vielleicht eben auch mit dem weiblichen Zyklus der Menstruation, dann formuliert man ja auch diese dunkle Zeit während Neumond, ja, wenn der Mond nicht sichtbar ist, diese Dunkelheit ist sozusagen diese Rückzugszeit, die Menstruationszeit. Und da geht es ja auch darum, dass die Energien nach innen gehen. Innen steht für das Yin. Und Rauhnächte sind ja eben auch eine Zeit der Ruhe. Hier geht es, man durfte nicht arbeiten, man durfte nicht spinnen, hieß es. Darüber habe ich ja schon ganz viel gesprochen. Es galt darum, Ruhe einkehren zu lassen. Und das ist auch das, was wir heute während der Menstruationszeit auch tun sollten oder eben auch in der Rauhnachtszeit, ja, dass wir in die Ruhe gehen, nach innen schauen, auf unsere inneren Bilder achten und der inneren Stimme auch zuhören sollen. Menstruationszeit, wenn man bei einer Frau schaut, was passiert da? Das Alte wird abgestoßen. Ja, und durch dieses Alte beginnt auch wieder eine Vorbereitung, dass neues Leben entstehen kann. Und das ist genau das, was eben während der Rauhnachtszeit auch passiert. Ja, wir bereiten uns auf die Rauhnachtszeit vor, das hörst du ja alles in der Episode Nummer 3 ganz eindrücklich, ja, dass wir uns vorbereiten, das Alte hinter uns zu lassen, damit eben das Neue wieder kommen kann. Wenn man auf die alten Mythen schaut, um wieder das Weibliche, den weiblichen Blick anzuwenden, hier lesen wir ganz oft von den Schicksalsgöttinnen oder den nordischen Nornen oder den griechischen Moiren, von denen habe ich übrigens auch gesprochen, wenn ich in Zypern bin, nur so ein kleiner Sidestep zu meinen Retreats. Ja, man hat das immer wieder, dieselben Metaphern, dieselben inneren Bilder, Beweggründe, die uns da begleiten. Aber die Schicksalsgöttinnen sind ja jene, die während der Rauhnachtszeit den Lebensfaden spinnen. Ja, und das allein das Bildnis des Spinnrades, ja, dieses Rades, ist ja das Sinnbild für die ewigen Zyklen. Ja, und auch wenn du mich aus der Jena-Akademie kennst, da habe ich ein ganzes Modul gewidmet, wo es um die Zyklen des Weiblichen geht. Ja, also wir sehen hier auch hier diese Sinnbilder, wenn wir mal nur die Bilder abholen, die hinter den Geschichten stehen, das Rad, das Bild, ja, da geht es um Schicksalsgöttinnen. Und wenn sie eben das Spinnen für die Frauen übernehmen, dann ist es wie wenn und die Frauen einfach innehalten sollen und sich das im Inneren verweben. Aber gleichzeitig haben wir auch den Auftrag, auch nicht im Innen zu spinnen. Ja, nicht neue Gedanken hier zu verspinnen, sondern da wirklich warten, bis diese Rauhnachtszeit einfach vorbei ist. So, eingangs habe ich ja auch schon den Namen Percht erwähnt. Ja, sie ist eine alte Muttergöttin. Man liest auch über die Frau Percht oder die Holle, Holle, je nachdem. Man vermischt es auch ein bisschen. Es sind diese Göttinnen irgendwie über den Brauchtum schon ziemlich durcheinander gekommen. Dazu gleich eben mehr. Aber man kennt sie, speziell bei uns in Österreich oder auch hier in Süddeutschland. Du musst nur denken, Berchtesgaden, ne, das ist der Garten, der Bercht. Und das ist ja auch das, was hier zu Salzburg grenzt. Übrigens, das ist genau der Ort, wo wir am Granzbichelhof, wo ich immer meine Retreats auch anbiete. Also es ist auch hier, welche wunderbare Kraft wir haben. Aber diese Percht kennt man in Österreich und dort noch die Qualität der Holle weiter. Na, die Percht in Perchtoldsdorf, die Holler kennen wir aus Hollerbrunn oder Hellbrunn, eben auch in Salzburg, eben auch nicht weit weg von Berchtesgaden. Man sieht schon, in der Sprache der Menschen ist diese Qualität der Göttinnen nicht verloren gegangen. Man weiß vielleicht einfach nicht mehr so genau über die Bedeutung an sich. Viele formulieren auch sogar bis Bethlehem, ja, dass die drei Beten, die drei Muttergöttinnen, die dort oder da eben auch als Perchten genannt werden, auch in Bethlehem sich wiederfinden. Und wenn du jetzt denkst an die heiligen drei Könige, auch hier gibt es die Geschichte dazu, dass es ursprünglich ein Bildnis war der drei Schicksalsgöttinnen, Ambet, Boabet und Wilbet. Ja, und die heiligen drei Könige kamen erst viel später, ne, dieser Mutterkult und der Göttinnenkult, das ist ja das, was aus den alten Zeiten übrig blieb und die Christianisierung hat das ihre ja dann draufgesetzt. Ja, also die drei heiligen drei Könige kamen ja erst nachher und wenn man auch da ein bisschen weiterdenkt, sie zeichnen ja Kaspar, Melchior und Balthasar und die Christianisierung hat die drei Beten, Ambet, Boabet und Wilbet, gewandelt in die drei heiligen Frauen aus der christlichen Mythologie, nämlich Katharina, Margareta und Barbara. Ja, also das hat eigentlich seinen Ursprung eben in Ambet, Boabet und Wilbet. Also das einfach mal so zu sehen, dass hier die etwas dahinter liegt, was wir natürlich viele Jahre später, wenn niemand mehr darüber spricht, und darum tue ich das ja, das in Vergessenheit gerät. Wobei die Percht ist schon eine der sehr bekannten Göttinnen, auch die Rituale dazu, ne? Perchtenlauf ist wohl doch bei uns hier im Süd, also im Tirolerischen, insgesamt im alpenländischen Raum sehr bekannt. Und wenn man jetzt auch bei den Ritualen überspricht, was gilt da zu beachten in den Rauhnächten, dann ist gleich einmal das Thema mit Wäschewaschen da. Ja, und die Wäsche, ich meine, die Wäsche haben nicht die Männer gemacht. Ja. Das war auch eine Regel, die an die Frau sich gewendet hat. Ja, auch im Sinne von Spinnrädern und alle Räder stehen still. Ja, auch das hat sich an das Weibliche gewandt. Und genauso sind wir auch bei dem Räuchern, denn alles, was am Räucherwerk verräuchert wird, wurde an den hohen Frauentagen, speziell zum 15. August hin, eingesammelt. Also wir sehen, es ist hier ganz vieles hinterlegt, was einfach schon das Weibliche als solches betrifft. Und die Percht, ja, ich habe vorhin gesagt, die Percht ist mit ihren wilden Gesellen ja, über die Felder geritten und da Irgendwie bleiben nur die wilden Gesellen über. Und da sieht man auch dieses Bildnis, wie das Weibliche einfach verdrängt worden ist, ja, und das Männliche irgendwie übrig geblieben ist, wenn man es jetzt einmal weiter auf die Metaebene bewegt. Aber der Ursprung war eben diese Muttergöttin der Percht. Und die hat ja begonnen in dieser ersten Nacht, und die wird, der Beginn der Rauhnächte wird ja oft mit Mutternacht genannt, da wo quasi die Muttergöttin ihrerseits kommt, und da wo es ganz dunkel ist, weil die Percht stand ja für Dunkelheit und gleichzeitig stand sie ein Stück weit ja auch für das Licht auch, da komme ich noch gleich dazu. Und dann ist die auf dem Weg gewesen bis zum Ende der Rauhnächte, das ist der 6. Jänner als Ende der Rauhnachtszeit, und da, der wird ja eigentlich als Perchtentag genannt. Das war ja der ursprüngliche Tag, wo man dann noch einmal wirklich diese Umzüge gemacht hat, und in diesen, in Irland kennt man sogar noch die Gebräuchlichkeit des Tages für den 6. Jänner, Woman's Christmas, ja, und das war sozusagen das, wo die Frauen noch einmal geehrt worden sind. Ja, man kann jetzt sagen, waren sie so müde von dieser Zeit rund um Weihnachten, wie auch immer. Aber es gab eben einfach da diesen Auftrag schon, dass die Percht eben am Ende der Rauhnachtszeit über sozusagen geehrt worden ist. Es gibt dann auch in der Historie noch einmal eine Betrachtungsweise, die mir selber auch gut gefällt, gerade in der Matriarchatsforschung, und zwar dieses Bildnis von Jungfrau, ja, und dann diese mütterliche Frau und am Ende die alte Weise. Und zwar geht es da mit der Lucia. Ne, Lucia ist ja zu Beginn der Sperrnächte, das wären jetzt die 12 bzw. 13 Tage vor der Wintersonnenwende. Ja, diese Lucia, das sind eigentlich, waren ja das Mädchen, Jungfrauen in ihrem ursprünglichen Ritual, die da diese in hellen Kleidern, ja, blonde Haare und Lichtkränze am Kopf, als in den, wo schon Weihnächte gefeiert wurde, also am 13. Dezember. Es gibt auch die Erklärung, dass eigentlich damals damit diese besondere Zeit eingeläutet worden ist. Und dann in einer Erzählung geht es darum, dass sich in der Mutternacht, ja, also zu Beginn der Rauhnachtszeit, diese Lucia in die Frau Holle verwandelt. Und die Frau Holle ist ja die Frau, die auf dem Weg ist mit ihrer Schar, mit ihrem Gefolge, als dass sie all diese Seelen aufspürt, die in diesem Jahr sozusagen gestorben sind, als dass sie dann in die andere Welt mitgenommen werden. Ja, und diese Mutternacht ist dann der Beginn der Rauhnachtszeit, dieser besonderen heiligen Zeit, und am Ende dieser heiligen Zeit verwandelt sich dann die Frau Holle in die Alte. Ja, und das ist dann wieder die Percht als Gebieterin über Schicksal und Tod und Wiedergeburt. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Zuordnung dessen, wie man einfach auch auf diese Figuren drauf schauen kann. Apropos Figur, apropos Frauenbild, Bild, wenn ich vorhin von Ambit, Borbet und Wilbet gesprochen habe, ja, Borbet ist ja die heilige Barbara dann geworden, und die hat ihren heiligen Tag, natürlich durch die Christianisierung, auch Anfang Dezember. Ja, und dann hat man auch hier Barbara-Zweige geschnitten, und dieses Ritual soll ja eigentlich zu Fruchtbarkeit, Liebesglück und Hochzeit im nächsten Jahr dann eben auch dienen. Also du siehst schon, wie spannend das heraus ist, immer wieder, wenn wir diese Sinnbilder des Weiblichen nehmen. Ähnliches ist es ja auch, wenn du dieses ganzheitliche Bild, wie ich es eben in der Episode Nummer 4 erkläre, warum Rauhnacht den ganzen Tag beschreibt, die ganzen 24 Stunden. Es bedeutet, wenn du bei 0 Uhr beginnst, ja, in der Dunkelheit, ja, wir haben als Beginn die Dunkelheit und so aus der kommt dann sozusagen der Tag. Genauso wie wir es heute ja auch noch anwenden, aber aus der Nacht heraus wird der neue Tag geboren, ja, aus der Dunkelheit heraus kommt dann das Neue, so wie ich auch in der gestrigen Folge bei Träume, bei der gestrigen Folge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung erklärt habe, ne? Der Samen, der im Dunkeln der Erde, im Erdenschoß, ja, im Schoß von Mutter Erde eingebettet ist und dann einfach aus diesem Dunkel, dieses Mutterschoßes heraus ins Leben geboren worden ist. Und das sind so die Bilder, die ich einfach unglaublich schön finde, um zu sehen, ja, alles kommt aus der Natur und kehrt aber auch in die Natur zurück, um in ihr zu ruhen. Wenn du da jetzt die Samhain nimmst, Samhain, ja, hier haben wir ja die Göttin Hel, die dafür steht, dass sie alles in ihren großen mütterlichen Schoß eben auch aufnimmt. Ja, lass mich kurz nachdenken. Ich habe jetzt schon ganz viel erzählt, aber ich denke, das ist ein bisschen das Wichtigste. Vielleicht, ich habe vorher die Borbit erwähnt, du fragst dich jetzt vielleicht ja, Wilbet, ja, Wilbet war dann eben jene, die die Katharina darstellt, die hat ja schon am Anfang der Rauhnächte, also am 25. November, ihren Tag. Das ist, sie steht für die junge Kraft, ja, der drei Beten. Sie steht sozusagen für das, was wir vorhin auch von der Lucia gehört haben. Und sie hat als Symbol ja auch das Lebensrad. Dasselbige ist natürlich auch die Katharina, weil die Christianisierung hat sich da schon leicht gemacht, um die Symbole auch zu übernehmen. Und dann haben wir gehört, eben Borbet als Barbara und Ambet ist dann die Margareta. Nur so als Kontrolle des Ganzen, dass du nicht dir irgendwie dir denkst, was ist eigentlich mit den anderen. Was vielleicht auch noch schön zu sehen ist, wenn wir jetzt noch einmal ans Yin denken und an die große Winterzeit und die Menstruationszeit, des Jahres, wenn man es auch so übersetzen möchte. Man bezeichnet dieses Bildnis des Yins, ich erkläre es ja auch oft in der Yin-Akademie, dass der Schoß der Frau, ja auch quasi die Schale, die wir da abbilden mit unseren Hüften, ja wie eine Schale, wie eine große, ein großer Kessel auch ist. Und auch hier gibt es in der europäisch-keltischen Kultur zum Beispiel die Göttin Ceridwen, ja, die kennen wir als jene, die eben in den Kessel hütet und in den alles in den Urbrei zurückgegeben wird, was die Menschen nicht mehr brauchen. Ja. Und in der Urbrei wird quasi immer wieder ständig gerührt und aus dem gestaltet sich die Welt immer wieder neu und man nennt ihn auch den Kessel der Möglichkeiten. Die Bercht, das fällt mir auch gerade noch ein, die Bercht wird manchmal auch als Bärmutter genannt. Ja, hast du auch schon jetzt gehört, wohin ich wahrscheinlich hinaus möchte. Auch die Gebärmutter quasi, ja, also das wäre der weibliche Kessel, wie ich es dir gerade aufgezeichnet habe. Ja, also auch hier sieht man, wie vieles da ganz eng mit einer weiblichen Mythologie verknüpft ist, sich einfach mal einzulassen, auch auf diese Gedanken, auf diese inneren Bilder, gerade wenn du als Frau bist. Und abschließend, die rote Wäsche, werde ich auch immer wieder gefragt, ob das eine Bedeutung hat. Ja, klar. Ja, es gibt Italien zum Beispiel tragt man an Silvester rote Unterwäsche dort oder da, selbiges sogar für die Mutternacht, den Heiligen Abend. Und Rot ist ja tatsächlich die Farbe der Fruchtbarkeit. Ja, sie auch die rote Unterwäsche soll ja Glück und Fruchtbarkeit bringen. Und ein Stück weit ist auch Rot die Farbe der Menstruation. Ja, also ich finde schon, dass man hier eine schöne Verbindung machen kann und sehen kann, ja, ganz viel wendet sich an das Weibliche, ganz viel will mit diesen Symbolen da zu uns eben sprechen. So freue ich mich, wenn du hier jetzt mit dieser siebenfolgigen, sieben Episoden dauernden Reise ein bisschen in die Rauhnächte eintauchen konntest. Ich habe mich jetzt sehr bemüht, nochmal andere Aspekte da hineinzubringen, wie du es vielleicht von meinem Webinar kennst, oder auch ganz andere Aspekte, die jetzt das Erleben deiner Rauhnächte einfach noch einmal bereichern dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn ich deine Rauhnächte mit meiner Arbeit begleiten darf, dies über Rauhnächte in your pocket, in deine Hosentasche, über meine App. Ja, du findest sie unter www.dieraunächte.com, zusammengeschrieben ein Wort, Rau mit H und Nächte mit AE, www.dieraunächte.com. Selbstverständlich habe ich das hier alles verlinkt. Wenn es dir insgesamt gefallen hat, vergiss nicht bitte die Sterne, vergiss nicht das Abo hier an dieser Stelle. Das ist ja das, wovon wir hier, die was kreieren, auch leben, was es uns ermöglicht, weiter zu tun. Und wenn du glaubst, dass wer anderer mit dieser siebenteiligen Episode auch Freude hat, dann empfehle mich doch gerne an dieser Stelle weiter. So sage ich Dankeschön für unser gemeinsames Eintauchen in die Rauhnächte und ich freue mich, wenn wir uns an irgendeiner anderen Stelle wieder begegnen.